Wir sitzen so am Tisch und unterhalten uns und meine Schwägerin Irina erzählt mir, ja, nächstes Jahr sind wir schon 10 Jahre verheiratet und das muss gefeiert werden. Und sie erzählt und erzählt und ich sitze da vor ihr und denke so, und dann unterbreche ich sie und, nee, ich habe sie nicht unterbrochen, aber irgendwann kam ich dann zu Wort und dann, es ist schwierig bei ihr manchmal, aber dann sagte ich so, ja, und wir sind dieses Jahr 15 Jahre verheiratet und ich habe mir ganz fest vorgenommen, das nicht zu vergessen. Und dann wird es still im Raum und alle gucken sich an und Sergio und ich gucken uns an und dann sagt sie, hattet ihr nicht im September Hochzeitstag? Und das war so eine skurrile Situation. Ja, und letztes Jahr ist uns das auch passiert. Da haben wir nämlich auch nach unserem Hochzeitstag eine SMS bekommen, Glückwünsche zum Hochzeitstag. Und ich so, oh, wie, Gott sei Dank vergessen wir es immer beide, wirklich. Sonst wäre, glaube ich, unsere Ehe nicht ganz so gut. Wir haben es wieder vergessen. 15 Jahre sind wir verheiratet und wir haben es wieder vergessen. Mein Thema heute ist Liebe, deswegen wollte ich damit einsteigen. Liebe ist manchmal ein bisschen skurril, aber wir lieben uns sehr und ja, der Hochzeitstag ist irgendwie nicht wichtig bei uns, scheinbar. Aber unsere Silberhochzeit, da haben wir gesagt, da denken wir dran. Der 6. September, also da könnt ihr uns erinnern in 10 Jahren. Ja, also mein Thema ist Liebe und ich habe ja vor einigen Wochen, PowerPoint kommt gleich auch, vor einigen Wochen auch hier gepredigt und das Thema, das ich hatte, war die Strahlkraft der Gemeinde. Und darum soll es auch heute gehen. Das letzte Mal habe ich über Freiheit gesprochen, warum Freiheit die Grundlage ist, all dessen. Und heute soll es um den Aspekt der Liebe gehen. Vielleicht auch, warum habe ich mit diesem Thema angefangen? Bei uns gibt es in diesem Jahr 5 aus der Familie, meine Neffen und Nichten, 5 Hochzeiten in diesem Jahr. Das ist schon echt anstrengend. Nächste Woche, übernächste Woche sind wir wieder auf einer Hochzeit. Es heiraten alle um uns herum. Es ist im Übrigen auch teuer. Aber es ist auch sehr, sehr schön. Und wenn ich mich an die letzten Hochzeiten erinnere, egal wie alt man wird, egal wie oft man sowas erlebt hat, Hochzeit ist irgendwie was Faszinierendes, finde ich. Und wenn diese Braut dann den Raum betritt, das ist faszinierend. Und am faszinierendsten finde ich, meine Kinder dabei zu betrachten. Ich habe ja 2 Töchter und Olivia, die ist überwältigt. Die ist so überwältigt von der Braut, wenn sie reinkommt. Das ist herrlich. Also sie sitzt dann in der ersten Reihe und sie staunt diese Frau an. Und es ist unfassbar für sie, wie wunderschön diese Frau aussieht. Und das ist herrlich. Jedes Mal wieder ein Genuss. Und wusstet ihr, dass Gott uns als seine Braut bezeichnet in der Bibel? Das ist auch so ein Mysterium für mich. Ich liebe dieses Wort, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Aber im Zusammenhang mit Gott ist das auch oft so. Also wenn ich mir vorstelle, dass Gott sich als den Bräutigam darstellt und uns als seine Braut, dann ist das irgendwie was ganz Besonderes. Denn bei so einer Hochzeit zum Beispiel, wer steht denn da im Mittelpunkt? Das ist die Braut. Wenn man 10 Frauen dahinstellt und von hinten betrachtet, wird jeder die Braut erkennen. Wenn man die Männer von hinten betrachten würde, würde niemand den Bräutigam erkennen. Wahrscheinlich. Die Braut ist was ganz Besonderes, was ganz Tolles. Und Olivia und Magdalena zum Beispiel, heute im Auto haben wir uns irgendwie auch wieder drüber unterhalten, gesagt, sie freuen sich schon so auf ihre Hochzeit und die soll ganz schön werden. Ja, da kümmern wir uns dann drum. Aber es ist doch, ich finde das so interessant, dass diese Herrlichkeit, die da so beschrieben wird und was man auch so im Kopf hat, dass Gott sagt, meine Gemeinde ist meine Braut. das hat doch was. Das hat doch was mit Strahlkraft zu tun. Wir, wenn wir durch Herford schreiten, dann drehen sich alle um. Nein. Aber so ähnlich könnten wir uns das ja vorstellen, dass diese Gemeinde so eine Strahlkraft entwickelt, dass die Leute da stehen und sagen, wow, ja, das will ich auch, Mama. So will ich auch aussehen. Das ist das Thema. So wollen wir aussehen. In Epheser 5, Vers 27 schreibt Paulus, das ist jetzt tatsächlich mal aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich finde diesen Absatz total schön. Da spricht er über Gott, damit er sie selbst sich darstelle als eine Gemeinde, es geht um die Gemeinde, die herrlich sei. Die herrlich sei, die eine Strahlkraft hat, die wunderschön ist, die leuchtet. Das ist Gottes Sicht, wenn er uns sieht, wenn er die Herforder Christusgemeinde sieht. Eine Gemeinde, die er sich selbst darstelle als eine, die herrlich sei. Und wenn wir ins Alte Testament blicken und auch ins Neue, dann haben wir diese schönen Darstellungen der Braut Christi. Jesus nennt sich selbst den Bräutigam. Und das ist ja ein Bild, dieses Braut-Bräutigam-System oder dieses Bild, ist ein Bild für den neuen Bund, den Gott gemacht hat zwischen Mensch und Gott. Der neue Bund, dass wir diese Beziehung haben, diese Beziehung zu Gott. Und ich möchte mit euch einmal ganz kurz 2. Korinther lesen. Da schreibt Paulus in Kapitel 3, etwas über diesen neuen Bund. Also dieser Bund, der zwischen Gott und dem Menschen gemacht wird, dieser Braut-Bräutigam-Bund, das wird da nicht explizit erwähnt, Braut und Bräutigam. Aber Paulus schreibt da über dieses Neue, diesen Bund. Und ich möchte mal, dass ihr euch das auf der Zunge zergehen lasst, wie er darüber spricht, mit was für einer Faszination, mit was für einer Begeisterung. Irgendwie geht das hier nicht weiter, aber egal. Ich lese euch das mal vor. Da schreibt er in 2. Korinther 3, Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben, damit meint er die 10 Gebote, das Gesetz, das Mose von Gott bekommen hat, von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Also es geht darum, dass Mose vom Berg kommt mit den 10 Geboten und er leuchtet. Und das Volk Israel ist völlig geplättet. Sieht Mose leuchten, strahlen und sie wissen, wow, Mose ist Gott begegnet. Das wissen sie. Weil er strahlt, weil er leuchtet quasi, richtig leuchtet. So, und das ist Herrlichkeit und Paulus ist begeistert davon, aber jetzt schreibt er darüber, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes, dass dieser neue Bund von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, damit meinte er das Gesetz, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen, wieder Herrlichkeit? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Merkt ihr was? Also ich habe das Gefühl, Paulus, der kriegt sich hier gar nicht mehr ein, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und wir sind in Herrlichkeit und es ist herrlich und habt ihr schon gewusst, es ist so herrlich. Das ist irgendwie, ich habe das gelesen und ich dachte, und es geht dann auch noch so weiter, denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da ist jemand richtig begeistert von dem, was Gott sich ausgedacht hat, von dem, was Gott uns gebracht hat, von dieser Beziehung, die Gott uns gebracht hat. Und Grundpfeiler dieser Beziehung, und jetzt komme ich endlich auch zu meinem Thema, lange Vorrede, ist die Liebe. Grundpfeiler auf dem Fundament der Freiheit, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die letzte Predigt, ist die Liebe. Und Wir kennen alle diesen Satz. Wahrscheinlich kennen wir den am besten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und das geht noch weiter. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich möchte mich heute nur auf den ersten Teil konzentrieren. Ich habe eigentlich den zweiten Teil auch vorbereitet, aber gemerkt, das wird viel zu lange dauern. Deswegen machen wir heute mal den ersten Teil. Ich glaube, das reicht auch. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Lasst uns das mal betrachten. Was wird hier gesagt? Zuerst einmal ist die Liebe zu Gott ein Gebot und keine Option. Das ist doch interessant. Ich finde das sehr interessant. Beim letzten Mal habe ich gesagt, Liebe kann man nicht gebieten. Stimmt, ne? Wenn ich sage, du sollst mich lieben, ist das schwierig. Und trotzdem gibt Gott das einzige Gebot, das er uns gibt, ist, liebe Gott. Liebe Gott. Und das ist keine Option, so nach dem Motto, ja, also wenn du möchtest, dass es dir gut geht oder wenn du einen Tipp von mir möchtest, liebe mich doch, das wäre ganz gut. Sondern er sagt, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Liebt Gott. Das Zweite, was da drin steckt, und das ist eben unabhängig, diese Liebe, die Gott hier meint, die ist unabhängig von den Umständen, in denen wir uns befinden. Vielleicht als Beispiel, so ähnlich wie Verkehrsregeln. Also Verkehrsregeln sind unabhängig davon, ob ich jetzt gerade hochschwanger bin, die Fruchtblase geplatzt ist und ich ins Krankenhaus muss, oder ob ich Sonntagsfahrer bin und durch die Gegend fahre und mir die Welt anschaue. Verkehrsregeln nehmen da keine Rücksicht drauf. Und das ist eigentlich auch gut so, denn wenn ich mit 70 Sachen durch eine 30er-Zone fahre, wo vielleicht Kinder spielen, dann ist das auch nicht gut, wenn ich vielleicht einen dringenden Termin habe. Das sieht jeder ein, oder? Also von daher, das behalten wir mal im Hinterkopf. Das Zweite, was wir hier lesen, ist, wir sollen den Herrn, unseren Gott, lieben. Und was mir hier irgendwie so klar geworden ist, ist, dass hier nicht steht, du sollst Gott, deinen Kumpel oder deinen Freund oder dein, nicht mal Papa steht da, sondern da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und Jesus, der ja gekommen ist und gesagt hat, ihr seid meine Freunde, ich nenne euch Freunde, ich bin euer Freund, Gott will euer Freund sein, der sagt das genauso, der sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir bei all den Wahrheiten, und das ist wahr, Gott ist mein Freund, Gott ist mein Papa, er ist der Nächste, er ist derjenige, mit dem ich bin, mit dem ich sein darf, wie ich bin. Aber in erster Linie und zuallererst ist er mein Herr. Er ist der Herr, unser Gott. So stellt Gott sich vor, Mose, ich bin der Herr, dein Gott. Und wenn wir das begreifen, wenn wir das auch im Hinterkopf haben, dann werden wir immer die richtige Haltung zu Gott haben, nämlich eine ehrfürchtige, eine Haltung, die voll Ehrfurcht ist, weil wir wissen, Gott, du bist Herr meines Lebens, du bist Herr Himmels und der Erden, du bist Herr dieses Universums, du bist Herr. Das Dritte, das da drin steckt, ist eben das Gebot der Liebe. Also da möchte ich mich ganz kurz auf diesen Begriff der Liebe nochmal drauf eingehen, was ja einzigartig ist. Also dass in einer Religion, dass Gott sagt, Liebe ist Grundpfeiler, du sollst mich lieben, du sollst mich nicht fürchten in erster Linie, sondern du sollst mich lieben. Was ist denn Liebe? Ich habe euch mal aus Wikipedia eine Definition mitgebracht. Ich fand die total schön, auch wenn es aus Wikipedia ist. Als Lehrer sollen wir mal davor warnen. Wikipedia ist nicht so sicher. Ja, stimmt. Aber die Definition fand ich gut. Lass uns die mal durchlesen. Liebe, was ist Liebe? Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Das Gefühl der Liebe kann unabhängig davon entstehen, ob es erwidert wird oder nicht. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person, die den Zweck oder den Nutzen einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende tätige, Betonung auf tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Dann steht da noch mehr und Liebe wird von der zeitlich begrenzten Phase der Verliebtheit unterschieden. So, wenn Gott also sagt, liebe mich, liebe Gott deinen Herrn, dann sagt er zu mir, zu dir, deine stärkste Zuneigung soll mir gelten. Deine größte Wertschätzung soll der Herr, dein Gott, haben. Deine Liebe soll unabhängig davon, von Umständen sein. Ob sie erwidert wird oder nicht, passt bei Gott nicht, denn wir wissen, Gott sei Dank, dass sie erwidert wird. Im Gegenteil, sie war vor unserer Liebe da, darauf kommen wir gleich noch. Und Liebe, das fand ich auch so schön, ist ein starkes Gefühl inniger Verbundenheit. Wisst ihr, ich habe so viele Christen kennengelernt, bei denen ich gedacht habe, mögen die Gott? Habt ihr das auch schon mal gedacht? Mögen die Gott? Oder die sprechen nur so ganz leise über Gott am Sonntag und in der Woche eigentlich gar nicht. Und da fragt man sich doch, lieben die Gott oder liebe ich Gott? Ist mein stärkstes Gefühl wirklich auf Gott gerichtet? Wenn ich begeistert bin, wenn ich mich freue, ist das auf Gott gerichtet? Ist das Gott, der da im Mittelpunkt steht? Das bedeutet Liebe. Und ich habe in der vergangenen Woche, habe ich mich schon oft dabei erwischt, dass ich dachte, da ist noch Platz nach oben bei mir, sehr viel. Sehr viel Platz nach oben. Aber wir machen erstmal weiter. So, dann, was steckt noch in diesem Gebot, das Gott uns gegeben hat? Es ist ein alles umfassender Anspruch. Es umfasst unser Herz, unsere Seele, unser Denken. Es umfasst unser ganzes Wesen. Diese Liebe zu Gott soll uns vollkommen ausmachen. Sie soll unser Denken bestimmen. Sie soll unseren Intellekt bestimmen. Das ist jetzt gute Nachricht für alle Intellektuellen. Aber ich habe auch gute Nachricht für die Emotionalen. Unsere Gefühle sollen genauso auf Gott gerichtet sein. Liebe Gott, deinen Nächsten. Das heißt, alle Emotionalen, ihr dürft liebevolle Gefühle hegen für Gott. Das ist nicht schlecht, das ist richtig, richtig gut. Wir sollen mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken, mit unserem Handeln, mit allem, was wir sind und haben, Gott lieben. Und das ist der Wille Gottes. Wir sollen Gott lieben. Es ist ein Gebot und dieses Gebot macht nur Sinn, wenn wir es auch befolgen können, wenn es möglich ist für uns Menschen. Und dann stellt sich ja die Frage, wie kommen wir denn dahin? Was können wir denn tun, damit wir Gott lieben, auf diese Weise, die er sich wünscht? Ich habe das schon oft gebetet. Ich habe dann gebetet, Gott, bitte mach doch, dass ich dich mehr liebe. Und dann habe ich gedacht, was bete ich da eigentlich? Das ist doch komisch. Gott hat eigentlich alles gemacht, damit ich ihn lieben kann. Alles. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was wir machen können, damit wir Gott wirklich lieben können, damit wir da hinkommen. Weil ich glaube, dass das unsere Sehnsucht auch ist, oder? Machen wir weiter. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass wir uns immer wieder die Reihenfolge bewusst machen, die Gott hier auch ausspricht. Er sagt, liebe Gott, das steht hier. Und dann, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gut, das kann man vielleicht auf eine Ebene stellen, aber liebe Gott ist das Erste. Und Klammer auf, Wenn wir Gott nicht lieben, das ist meine ganz persönliche Meinung und ich glaube, die kann man auch durch die Bibel sehr gut stützen, können wir die Menschen nicht wirklich lieben. Zumindest nicht unsere Feinde. Das kriegen wir nicht hin. Klammer zu. Das ist Thema des nächsten Abschnittes. Aber ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir uns immer wieder klar machen, die Liebe zu Gott muss Priorität haben. Und ich habe vor kurzem eine Predigt darüber auch gehört. In Matthäus 6,33 steht der berühmte Vers, Jesus redet in der Bergpredigt über das sich Sorgen machen und alles Mögliche. Und dann kommt er in Vers 33 zu folgender Aussage. Er sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles andere zufallen. Ihr braucht euch um nichts sorgen, trachtet zuerst. Das ist die Aussage, die er macht. Zuallererst sollen wir uns nach dieser Beziehung zu Gott ausstrecken. Und dann kommt sofort meine PlayStation. Nicht ganz. Nochmal zurück. Jesus geht dann viel weiter noch. In Matthäus 10 sagt er zum Beispiel, Matthäus 10, Vers 37, möchte ich euch vorlesen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Da hat unser Holländer auch was zugesagt vor kurzem. Hier macht Jesus nochmal ganz deutlich, es geht immer in erster Linie um Gott. Es geht nicht um die Familie. Und er verschärft das sogar noch. An einer Stelle nutzt Jesus diese Übertreibung, dass er sagt, wer seinen Vater und seine Mutter nicht hasst, sollen wir hassen? Nein, auf gar keinen Fall. Sollen wir nicht. Jesus hat gesagt, ihr sollt lieben. Liebe ist euer höchstes Gebot. Aber er übersteigert das und will klar machen, Leute, hier gibt es eine Reihenfolge. Hier ist Gott und dann am besten erstmal gar nichts und dann kommen die anderen Dinge des Lebens. Dann kommt die Liebe zum Nächsten, dann kommt alles andere. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für sehr, sehr vieles, dass wir begreifen, Gott ist die erste Priorität in unserem Leben. Er will sie haben und er ist eifersüchtig darauf. Er will diesen ersten Platz haben. Der zweite Punkt ist, Gott zu lieben bedeutet, ihn zu kennen. Da habe ich auch eine schöne Anekdote aus meinem Leben. Als ich studiert habe, da ist mir mal was passiert. Und zwar haben wir in einem Semester einen Studenten aus Hannover bekommen. Der hat bei uns zwei Semester, glaube ich, hat er studiert. Ist also als Gaststudent gekommen und das war so ein richtiger Hübscher. Also der war richtig, richtig smart. Der hat Trompete gespielt und war sehr, sehr attraktiv. Also fanden wir alle. Bis zu dem ersten Gespräch, das wir mit ihm hatten. Oder ich. Dann habe ich mich mal so richtig mit ihm unterhalten, ausgiebig. Und dann habe ich gemerkt, okay. Und plötzlich war er gar nicht mehr so schön. Komisch, oder? Sehr seltsam. Irgendwie fand ich ihn nicht mehr attraktiv nach diesem Gespräch. Und jemanden zu lieben bedeutet immer, ihn zu kennen. Also zu sagen, oh, ich liebe George Clooney, weil der so toll spielt. Da weiß jeder, was man meint. Also man findet, dass er ein toller Schauspieler ist. Aber ich liebe ihn nicht. Ich meine, wahrscheinlich wäre das bei ihm genauso, wenn ich mich einmal mit ihm unterhalte, dann würde ich sehr schnell auf Rückzug gehen und sagen, okay, alles gut, ich schaue dir lieber zu. Aber wenn ich jemanden liebe, wirklich lieben will, dann muss ich ihn kennen. Und wie lernen wir Gott richtig kennen? Das, finde ich, hat Jesus uns so toll vorgemacht. Jesus war selber irgendwie ja, Gott und Mensch. Und trotzdem hat Jesus uns etwas vorgelebt, was uns helfen kann, was uns richtig helfen kann, Gott immer mehr zu lieben. Das Erste, was mir bei Jesus aufgefallen ist, war, dass er eine Gewohnheit hatte. So steht das da. Er hatte die Gewohnheit, in den Tempel zu gehen. Der Tempel war das Haus Gottes, das war die Gemeinde damals sozusagen. Und Jesus hatte die Gewohnheit, in den Tempel zu gehen. Und das fing bei ihm übrigens sehr früh an. Das möchte ich euch auch einmal vorlesen, diese Geschichte. Und zwar war Jesus mit seinen Eltern jedes Jahr, oder seine Eltern waren jedes Jahr unterwegs nach Jerusalem und haben dort das Passa gefeiert. Und dann waren sie halt wieder mal dort und Jesus war 12 Jahre alt, steht in Lukas 2, wer das mit aufschlagen möchte. Jesus war 12 Jahre alt, war mit ihnen unterwegs und sie haben gefeiert, es war alles gut. Und dann haben sie sich auf den Rückweg gemacht, sie waren unterwegs und plötzlich fällt ihnen auf, Jesus ist nicht da. Sie suchen die ganze Karawane da ab, nein, Karawane nicht, aber dieses ganze Gefolgschaft da, die waren ja immer zu mehreren unterwegs, Jesus ist nicht da. Ich kann mir so richtig vorstellen, was in Maria da vorgegangen ist. Grauenhaft, die Vorstellung, man verliert sein Kind. Sie zurück nach Jerusalem, suchen ihn tagelang. Und dann finden sie ihn im Tempel und das möchte ich euch nochmal vorlesen. Und es geschah nach 3 Tagen, Vers 46, fanden sie ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Es erstaunte aber alle, die ihn hörten, über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Ich glaube, dass das echt untertrieben war. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und das zeigt, welche Beziehung Jesus zum Haus Gottes hatte. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir das wieder neu lernen. Wisst ihr, ich kann das immer nicht nachvollziehen. Ich habe es schon sehr, sehr häufig gehört von Leuten, wenn die irgendwie schlecht drauf waren oder wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, dann sagen sie, oh nee, ich komme jetzt morgen nicht zum Gottesdienst, ich muss mich erholen. Dann denke ich so, hä? Das ist der Ort, wo wir uns erholen. Das ist das Haus Gottes. Hier ist Gott, hier hat Gott Wohnung genommen. Nicht, weil diese 4 Wände gesegnet worden sind oder so, sondern weil seine Gemeinde hier ist. Das ist Haus Gottes. Das ist ja auch keine neue Erscheinung. Paulus sagt es damals schon, verlasst eure Versammlungen nicht. Warum? Weil Gott hier ist. Gott stellt sich zu seinem Volk. Gott stellt sich zu seiner Gemeinde. Und er sagt, das ist mein Haus. Und Jesus, der wusste das. Und obwohl er Gott war, hat er gesagt, ich gehe dahin. Und das hat er regelmäßig gemacht, wenn wir weiterlesen in den Evangelien. Das Haus Gottes war sein Ziel. Das Haus Gottes war der Ort, wo er gerne hingegangen ist, wo er sich gerne aufgehalten hat. Und ich glaube, da ist bei uns auch ganz viel Luft nach oben noch möglich. Also diese Liebe zum Haus Gottes, diese Liebe zur Gemeinde, dass ich es liebe, da zu sein, wo Gott ist. Ich glaube, wenn wir das wieder neu lernen, dann wird unsere Liebe zu Gott sich steigern, immer mehr. Und wenn wir nicht sagen, oh, ich muss mich jetzt echt mal erholen, ich bleibe zu Hause, sondern wenn wir sagen, oh, ich brauche Erholung, wann ist endlich wieder Gottesdienst? So muss das aussehen. Wann komme ich endlich wieder unter Menschen, die Gott lieben, die mit mir beten können, die mir helfen können, wo ich auftanken kann, wo ich Kraft bekomme? Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, den Jesus uns vorgelebt hat, ganz praktisch. Und das Zweite, was Jesus uns auch sehr praktisch vorgelebt hat, war, dass er sich immer wieder zurückgezogen hat in die Einsamkeit. Dass er mit Gott geredet hat. Also wir nennen das Beten, Meditieren, einfach nachdenken über das Wort Gottes, mit Jesus reden, ihn fragen, auf Antworten warten. Und auch wenn das vielleicht so ein bisschen mühselig ist, habe ich gedacht, möchte ich mit euch einmal ganz kurz, nur mal, damit wir eine Ahnung bekommen, wie wichtig das Jesus war, einmal schauen, wie oft er das gemacht hat. Ich habe mich jetzt nur auf das Lukas-Evangelium bezogen. Und ich mache das auch in einem guten Tempo, also keine Sorge, es dauert nicht zu lange. Das fängt in Lukas 4 an. Lukas 4,1. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. 40 Tage mit Gott, mit sich alleine. Der Teufel versucht ihn, wir kennen die Stelle. Und er kommt zurück, voll Heiligen Geistes, voll Salbung, heilt die Kranken, macht alle gesund, etc. So geht es weiter. Ein paar Verse weiter, 42, immer noch gleiches Kapitel, Lukas 4, Vers 42. Und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm. Als es aber Tag geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort. Lukas 5, 16, gleich dahinter, lesen wir, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Ein Kapitel weiter, 6, Vers 12. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die ganze Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Kapitel 9, Vers 18. Da steht, so habt nun Acht, denn wer hat, dem wird gegeben. Nee, das ist der falsche Vers. Entschuldigung. Okay, weiß ich nicht, habe ich falsch aufgeschrieben. 28 vielleicht. Nee, ich war im falschen Kapitel. Entschuldigung. 9, Vers 9. Kapitel 9, Vers 18. Und es geschah, als er einmal für sich allein betete. Da kamen dann die Jünger. Okay, ich mache hier Schluss, sonst vertüdel ich mich noch. Also es geht die ganze Zeit so weiter. Jesus macht heilt Kranke, Jesus tut Dinge, er lehrt unheimlich viel und er zieht sich immer zurück ins Gebet. Er zieht sich immer zurück in die Einsamkeit. Und er sagt auch, als die Jünger ihn fragen, lehre uns beten, da sagt er zum Beispiel zu ihm, geh in dein Kämmerchen und bete. Hab Zeit mit Gott. Ich habe vor kurzem mal die Lebensgeschichte von Johannes Hartl gehört. Das ist ein katholischer Charismat, so kann man das vielleicht sagen. Und der hat erzählt, wie er sich bekehrt hat. Und das hat mich echt bewegt. Der hat sich irgendwie als Teenager bekehrt und dann hat er gedacht, ja, was muss ich jetzt machen? Hat die Bibel gelesen, war nicht in Gemeinde und so unterwegs, kannte sich nicht aus und hat gedacht, hat die Bibel gelesen, ja, also beten, ich muss beten, sagte er. Und dann hat er gesagt, dann habe ich noch was vom Zehnten gelesen, habe aber kein Geld gehabt selber. Also habe ich gedacht, gut, Jesus, ich gebe dir den zehnten Teil meiner Tageszeit. Und dann hat er 2,5 Stunden am Tag im Gebet verbracht, als Teenager. Das hat er 2 Jahre ungefähr gemacht, bis er gemerkt hat, dass das eigentlich völlig untypisch ist und dass alle anderen das irgendwie nicht machen. Das hat mich echt nachdenklich gemacht, sehr nachdenklich gestimmt. Jesus hat unglaublich viel Wert darauf gelegt, sich zurückzuziehen und Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich merke, dass da bei mir sehr viel Luft nach oben ist. Und um das jetzt nicht auf so eine gesetzliche Schiene zu bringen, möchte ich das auch noch mal ein bisschen relativieren. Ich glaube, vor kurzem habe ich mal zu meinem Mann gesagt, weißt du was, damals, wir haben so mit 18, 19 haben wir eine Gemeinde gegründet mit einem Team und es war so toll. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du was, wenn ich an mein Leben denke, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Und ich habe dann gedacht, warum war das die schönste Zeit in meinem Leben? Weil wir so viel Erfolg hatten? Nö, hatten wir eigentlich auch nicht. Aber ich weiß jetzt, oder mir sind die Augen aufgegangen, als ich mich vorbereitet habe, warum war das die schönste Zeit in meinem Leben? Ich glaube, weil ich die meiste Zeit damals wirklich mit Gott verbracht habe. Und wenn ich daran zurückdenke, es war die schönste Zeit. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, das hat nichts mit Mühe zu tun, im Gegenteil. Ich weiß noch, wir sind damals 2-3 Mal die Woche um 5 Uhr morgens aufgestanden, wir haben uns zum Gebet getroffen, also Studenten, wir haben gearbeitet, egal, wir haben uns zum Gebet getroffen und dann sind wir zur Arbeit gegangen und es war die schönste Zeit in meinem Leben. Jetzt möchte ich gerne eine halbe Stunde früher aufstehen und kriege die Krise, wenn ich das machen muss. Will, so. Aber ich glaube, wenn wir Gott lieben wollen, dann gibt es keinen anderen Weg, als Zeit mit ihm zu verbringen. Wie wir es drehen oder wenden wollen. Das ist einfach so. Wenn wir keine Zeit mit ihm verbringen, dann werden wir plötzlich das Bild verlieren. Denn wenn wir Gott, je näher wir Gott kennenlernen, desto mehr sehen wir, dass er liebenswert ist. Das ist ja das Tolle an Gott. Ich habe euch die Geschichte von dem Studenten erzählt. Je mehr wir Menschen kennenlernen, desto schwieriger wird es ja manchmal, sie zu lieben. Je mehr wir Gott kennenlernen, desto größer wird unsere Liebe. Und das ist ein Automatismus, gegen den können wir gar nichts tun. Da bin ich fest von überzeugt. Je mehr wir Gott kennenlernen, je mehr wir sehen, mit welcher Liebe er uns zugewandt ist, mit welcher unglaublichen Treue er an uns denkt, kommen wir nochmal zurück zu diesem Bild der Braut. Ich finde das unfassbar, dass Gott sagt, ihr seid meine Braut. Wenn ich mich betrachte, mein Leben und denke so, oh, ich mache so viel falsch. Gerade diese Woche, ich will über Liebe predigen und ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte mit meinen Kindern echt nicht liebevoll umgehen diese Woche. Das war wie ein Wurm drin. Ich hab so oft versagt bei diesem Umgang mit meinen Kindern und ich habe dann manchmal gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt reiß dich mal zusammen, komm mal runter, sei mal ein bisschen lockerer. Irgendwie hat es nicht funktioniert diese Woche. Und trotzdem ist Gottes Liebe völlig unabhängig davon. Ist das cool? Also ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß, dass ihn das nicht davon abhält, mich mehr als alles andere zu lieben. Und wie kann man diesen Gott nicht lieben? Und ich verspreche dir, wenn du diesen Gott kennenlernst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, im Gebet und im Lesen der Bibel, dieses Wort hier, das ist, also ich habe die Sprüche jetzt angefangen zu lesen. Es ist unglaublich, was da drin steckt. Da steht alles drin fürs Leben. Wenn du eine Lebensweisheit willst, hier. Wenn du ein Problem hast, hier. Hat noch nie versagt, noch nie. Und das ist doch interessant, weil das ist so unglaublich. Ich meine, mein Leben ist so völlig anders als das von Paulus damals oder als das von Jakob. Und trotzdem lese ich das und merke plötzlich, ich stehe vor einer Entscheidung in der Schule und ich merke, ja, das musst du machen. Das steht hier drin. Das ist unfassbar. So cool. Und das, ich glaube, das sind die Schlüssel, wie wir wirklich dahin kommen, Gott zu lieben. Wenn wir ihn kennen, dann werden wir ihn lieben. Keiner hat die Chance, ihn nicht zu lieben, wenn er ihn kennt. Das glaube ich nicht. Und das ist auch übrigens das, womit der Satan sich, glaube ich, am meisten beschäftigt, dass er das Bild Jesu oder das Bild Gottes verzerren will. Er verzerrt das. Dann sagt er zum Beispiel, wie kannst du an einen Gott glauben, der liebevoll ist und sieh dir das ganze Leid an. Und dann verzerrt er das Bild Gottes und er fängt an Gott herumzuzerren und dann plötzlich denken wir, ja, also eigentlich geht das ja auch nicht und das ist ja auch hier und da. Wisst ihr, und dann verlieren wir unser Bild für Gott und dann können wir ihn plötzlich nicht mehr so lieben. Dann kommen Zweifel, dann kommen Dinge in unser Leben, wo wir sagen, nee, das passt irgendwie nicht zusammen und ich komme damit nicht klar. Aber im Grunde ist es darauf zurückzuführen, dass unser Bild von Gott sich verschiebt. Dass die Erkenntnis Gottes sich verschiebt. Und Paulus fängt ganz viele seiner Briefe, damit möchte ich auch zum Schluss kommen, damit an, dass er sagt, ich bete, dass ihr wachst in der Erkenntnis. Immer wieder. Dass eure Erkenntnis größer werde. Und ich habe immer gedacht, was hat er mit seiner Erkenntnis? Warum betet der so dafür? Was soll das? Aber es ist ganz klar, das ist das, worum es geht. Es geht darum, dass wir Gott erkennen. Das ist Mittelpunkt allen Lebens. Wenn ich Gott erkenne, dann wird alles folgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Liebe Gott, dein Herrn, von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit allem, was du hast. Dann werden sich Dinge anschließen. Zum Beispiel, dass ich fähig werde, meinen Nächsten zu lieben. Aber das mache ich jetzt nicht mehr heute. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du in unserem Leben bist. Ich möchte dir danken für deine unendliche Liebe zu uns. Und ich möchte dir danken für dein Wesen. Herr, du bist der Einzige, der in jeder Facette, in jeder Hinsicht liebenswert ist. Du bist die Liebe selbst. Jesus, und du siehst unsere Sehnsucht, dass wir dich lieben wollen. Wir wollen dich von ganzem Herzen lieben. Wir wollen dich von ganzem Herzen ehren. Und wir bitten dich, dass du unsere Erkenntnis mehrst, unsere Erkenntnis über dich. Wir bitten dich, dass du uns Zeit schenkst, dass du uns hilfst, dass wir Zeit finden, die wir mit dir verbringen können, in der Gemeinde, alleine, Herr, und dass wir dich immer tiefer kennenlernen, dass deine Gegenwart Mittelpunkt unseres Lebens wird. Und ich danke dir so sehr, dass darin die größte Freude steckt, die es gibt. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Amen.